Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, hallo und herzlich willkommen. Ihr habt wieder zur richtigen Zeit eingeschaltet. Wir machen den dritten Podcast. Retro Match Day morgen wieder. Und wir werden uns morgen mit der Saison 99-2000 beschäftigen. Genauer mit dem DFB-Pokal in der Saison 1999-2000. Da gab es ja drei Runden, die der SV Babelsberg mitspielen durfte. Und wir werden uns heute genauer die Spiele gegen Unterhaching, zweite Runde, und auch gegen Freiburg, dritte Runde, ansehen. Mit mir an der Seite heute Clemens. Hallo und willkommen.
Grüße dich.
Schön, dass du da bist. Und wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Hendrik Lau. Hallo, schön, dass du da bist.
Tag schön, grüßt euch.
Henne, sagt man ja, oder?
Ja.
Ist es gestattet?
Es ist gestattet.
Es ist gestattet. Wir wissen ja, dass du uns sozusagen in die dritte Runde geschossen hast, 90. Minute, das Siegtor gegen Unterhaching. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir werden das in aller Ruhe auch dann nochmal erzählen. Wir wollen aber vorher nochmal kurz die Möglichkeit nutzen, euch nochmal auf diese Retro-Match-Days hinzuweisen. Also ihr kennt es auf der Internetseite, jede Woche machen wir ein Retro-Match. Das könnt ihr euch ansehen, das wird von uns vertont, beziehungsweise manchmal ist auch die Originalvertonung dabei, und wir haben passend zu diesem Match auch immer einen Gast, mit dem wir vorher, einen Tag vorher, den Podcast aufnehmen, um das Ganze ein bisschen anzuwärmen, um uns ein bisschen Lust zu machen auf dieses besondere Spiel, die Jahrhundertspiele oder die Klassiker gegen Fortuna Düsseldorf, gegen Union Berlin, zweite Liga waren dabei. Also wir haben schon richtig große Matches gesehen, und heute geht es wieder in den DFB-Pokal, und zwar in die Saison 99-2000. Und wir werden uns am Anfang jetzt ein bisschen mit dir, Henne, unterhalten, wie es dir geht, was du so machst, wie du dich an die damalige Zeit zurückerinnerst. Und nach dem kleinen Spot, nach der kleinen Pause, dann in der zweiten Hälfte des Podcastes, auch über diesen DFB-Pokal, über diese drei DFB-Pokalrunden. Da bin ich schon ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Vielleicht auch so die ein oder andere Anekdote, die wir noch nicht kennen oder die wir noch nicht wissen. Aber bevor wir über diese Erlebnisse reden, die erste Frage, wie immer in dieser Zeit brandaktuell, ganz wichtig: Wie geht's dir? Bist du gesund? Sind alle Menschen, die dir lieb sind, gesund? Alle Menschen in deiner Nähe? Ja, bist du fröhlich, wenn du in die Zukunft schaust? Wie ist dein absolutes derzeitiges Befinden?
Also gesundheitlich, danke der Nachfrage, gesundheitlich geht's mir wirklich gut. Bin fit, bin ja nun schon im Gesetz drin, Alter, da zwickt's mal im Rücken, aber ansonsten so geht's mir gut, gerade in dieser schwierigen Zeit. Alle um mich herum, Frau, Familie, Kinder, sind gesund. Ein bisschen schade ist es momentan, dass ich eben meine Eltern nicht sehen kann, mein Vater ist im Heim. Den kann ich jetzt nun schon seit knapp 5-6 Wochen nicht mehr besuchen. Ja. Das ist natürlich eine bittere Geschichte, und Mama nicht in den Arm nehmen zu können, ist auch. Aber ansonsten geht's uns gut. Ja, na klar, das Geschäft leidet natürlich ein bisschen drunter, aber das ist jetzt hier nicht Gegenstand. Wichtig ist, dass man gesund ist, glaube ich. Das ist die Hauptsache.
Aber danke auch für deine Ehrlichkeit und auch ein wichtiger Hinweis. Also Fußball bedeutet uns eine ganze Menge, ist die wichtigste Nebensache der Welt. Aber gerade wenn du jetzt auch von den Erlebnissen erzählst, die du mit deiner Familie hast, dass dir dein Vater ein bisschen fehlt, das sind auch ehrliche Worte. Ja. Und da wird man auch geerdet wahrscheinlich.
Man ganz merkt, genau. Man merkt mittlerweile, dass viele, viele Sachen sind, die relativ unwichtig sind.
Wer dich noch nicht kennt, der sollte jetzt gut zuhören. Wir werden mal ein bisschen was erzählen. Wer ist denn Henne Lau überhaupt? Also, wir wissen, hast du selber gesagt, du bist in gesetzterem Alter, aber wie alt genau, das kann man ja auch rausgoogeln, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall machst du einen sehr fitten Eindruck hier heute neben uns. Bist ursprünglich Berliner, also bist mit der Region, mit Potsdam, mit Berlin schon sehr verbunden. Yeah. Babelsberg gehört auch fest zu deiner Vita, eigentlich Stürmer und auch ein sehr erfolgreicher Stürmer für Babelsberg unter anderem. Zweimal, also ich glaube über 6 Spielzeiten insgesamt aktiv gewesen.
Genau.
Mit einer kurzen Unterbrechung, da warst du beim Dresdner SC. Dein erstes Engagement hier bei uns von 1997 bis 2000.
Genau.
Und dann dann nach Dresden weitergezogen und dann von 2002 bis 2005 nochmal beim SVB. Und viele tolle Tore geschossen, wie gesagt. Viele Spiele bestritten auch für den SV Babelsberg. In vielen Ligen gewesen hier im Nordosten. Und ein ganz wichtiges Tor, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen, und zwar das gegen Unterhaching, zweite Pokalrunde im Jahr 99. Genau. Aber erzähl doch du erstmal kurz von deiner Zeit hier beim SV Babelsberg. Einfach, was dir so einfällt, wo du denkst, das findest du gut.
Bei mir war es ja damals so, ich bin 92, habe ich ein Angebot bekommen, damals vom SV Meppen in der zweiten Bundesliga. Mhm. Bin dorthin und habe aber nach einem Jahr gemerkt, Haifischbecken, Bundesliga oder Profifußball war doch ein Schritt zu früh, muss man wirklich im Nachhinein so sagen. Und habe dann 4 Jahre beim VfL Herzlake gespielt, das ist so ein kleiner Verein um der Ecke von Meppen. Habe dort noch eine Ausbildung gemacht, meine Frau hat eine Ausbildung gemacht, gut. Und dann dachte ich mir so, jetzt ist Zeit, zurück nach Berlin. Ja, die große Stadt ruft wieder, ja, wir wollen wieder zurück. Und dann rief völlig aus der Kalten, ich weiß ob bei mir zu Hause auf dem Festnetz, rief der Herr Kaminski an.
Der damalige Präsident des SV Babelsberg.
Genau. Ich wurde schon vorgewarnt von dem damaligen Herrn Brandes, wer den noch kennt, das ist ein Zeitungs... Der hat hier, glaube ich, mal für die Matz geschrieben und für einen Kicker. Der hatte mich schon so, da wusste ich aber noch gar nicht, was los ist. So, und der rief mich an. Und dann rief mich Herr Kaminski an und sagte, ja, ob ich mir vorstellen könnte. Puh, dachte mir, Babelsberg, Potsdam, cool. Ja, ist gleich um der Ecke von Berlin, passt es nicht weit. Ja, nehmen wir als Zwischenstation, dass wir dann wieder, wieder zu Hause sind. Ja. Falsch gedacht.
Dann geht das Abenteuer los.
Am Ende des Tages bin ich sowas von glücklich, dass ich jetzt hier wohne. Also.
Ja, ja. Bist du damals, ich wollte sagen, dann ging das Abenteuer wilder Osten los, aber ich weiß gar nicht, ob du im West oder im Ostteil der Stadt geboren
bin,
wurdest.
Also bin sowas von Ossi, also ja, bin in Lichtenberg groß geworden und ja, also von daher wollte ich auch unbedingt hier wieder zurück. Mhm. Und dann kam natürlich diese Geschichte und das war dann natürlich schon cool gewesen.
Ja, dann kam der Anruf und dann hast du ja gesagt, die Frau hast du gefragt und die hat dann auch das Okay gegeben.
Ja, da meine Frau, der muss ich sagen, die hat immer mitgezogen. Also da gab es nie irgendwo Probleme. Auch die Kinder, also erst mein Sohn und danach später, wo meine Tochter dann zur Welt kam. Also es gab nie irgendwo Probleme.
Da verlangt man seinen Partnern auch an der Stelle auch viel ab dann sicherlich, wa?
Ja, sicher. Natürlich, das ist ein Fußballerleben. Das eine, so, man sieht immer nur, dass der Spieler da auf dem Platz steht und in der Zeitung ist und im Radio und im Fernsehen und jeder klopft ihn auf die Schulter, gerade nach so einem Highlights, aber dass da auch sehr viel privat zurückgesteckt wird, das sehen die wenigsten.
Dann hattest du den SV Babelsberg, Tobi hat es gerade angesprochen, kurz verlassen. Wie kam es dann dazu und vor allem, wie hast du den Weg dann wieder zurück nach Potsdam gefunden?
Naja, das war folgendermaßen. 2000 lief mein Vertrag aus, weil wir, das war ja diese Saison, wo man sich für die eingleisige dritte Liga qualifizieren musste. Und mein Vertrag lief aus und ich war Torschützenkönig, hatte also, wie sagt man so schön, die Karten in der Hand. Dachte ich zumindest, ne? Bis zu einem gewissen Tag war es auch so. Ich hatte auch gute Verträge oder Vorverträge auf dem Tisch zu liegen. Stürmer wurden immer gesucht, war im guten Alter, also von daher passte alles. Und ja, hatte mich mit Herrn Kaminski so ein bisschen, den damaligen Präsidenten, ein bisschen in den Haaren, sagen wir es mal so. Und jedenfalls sind wir uns nicht einig geworden. So, Problem war, dass ich mir 6 Spieltage vor Schluss den Knöchel gebrochen habe. Hier im Heimspiel, Ostern. Und das war natürlich dann sehr bitter. Und dann war es so, dass ich nach zum letzten Auswärtsspiel der Saison, das war in Dresden, beim Dresdner SC, bin ich mitgefahren mit der Mannschaft, so wie man es mal halt macht, auch als verletzter Spieler. Und habe dann ja da auf meine Krücken gestanden, frisch operiert. Und dann kam der Trainer vom Dresdner SC an, Carsten Schulz, und sagte, ja, wie sieht's denn aus? Spielst du nächstes Jahr bei uns? Und dann habe ich so meine Krücken gestanden, habe da so meinen frisch operierten Fuß hochgehalten, habe ihn gefragt, so, sag mal, du siehst aber schon, dass ich hier die nächsten, ja, ist uns egal, wenn du wieder fit bist, dann würden wir dir einen Vertrag geben. So, wie gesagt, getan.
Ja, es folgt, ich habe gerade geguckt, das war gegen Eisenhüttenstadt das Spiel.
Genau,
Ostern. Damals Ostern und du hast sogar noch ein Tor gemacht
genau.
Und dann während des Spiels ausgewechselt.
Genau, war eine Torschung, ich weiß noch genau, wo es war, wie es passiert ist, also... Das war hier auf der Seite, Kopfball hochgesprungen, ohne gegnerische Einwürfe hochgesprungen, geköpft auf Tor, kommen runter. So, das war's.
Ja,
aber gut, das ist die geringste, es gibt Schlimmeres, glaube ich. 4 Monate später habe ich wieder gespielt, also von daher war alles gut.
Und dann ist der Kontakt sozusagen nach Babelsberg auch nie so richtig, man kann jetzt nicht sagen, du bist jetzt nicht glücklich geworden in Dresden?
Nee, das nicht, das nicht. Also es war jetzt nicht, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, um Himmels Willen, die schrecklichsten Jahre in meinem Leben. Im Gegenteil, also vom Wohnen her, wer in Dresden schon mal war, also der weiß, da kann man wirklich gut leben. Sehr, sehr angenehme Stadt. Ne? Als Preuße musste man sich natürlich ein bisschen durchsetzen, aber das, da bin ich ja nicht auf den Mund gefallen, habe mich da recht gut durchgesetzt. Und von daher war es, also vom Wohnen her, vom Leben her, war es wirklich auch eine tolle Zeit. Problematik war eben einfach, der sportliche Erfolg war nicht da. Der wurde sehr hoch, dort wurde sehr, sehr hoch gepokert. Ja, und in der zweiten Saison war es dann, wie es so überall war, das Geld alle. Und dann war das Drama da. Und dann haben wir, ja, und dadurch, dass ich immer noch Kontakt hatte, damals war dann Oskar Kosch hier mittlerweile sportlicher Leiter oder Manager, wie man es immer auch sagte. Und der rief mich dann an, weil ja natürlich konnte man ja alles nachvollziehen. Und der rief mich dann an und fragte und so. Und das war dann auch eine relativ schnelle Geschichte. Also ich habe dann auch gar nicht weiter noch gesagt, ja, ich überlege mir das noch eine Woche und noch eine Woche und noch eine Woche. Sondern wir haben das dann relativ schnell innerhalb von 2-3 Tagen haben wir das Ding über die Bühne gekriegt. Da wurde auch nicht rumgepokert. Er hat gesagt, Henne, ich kann dir das und das geben. Und ich habe gesagt, oh, ich will das und das haben. Und dann haben wir uns irgendwo getroffen und dann wurde auch das sofort auf, also es war eine coole Geschichte. Habe mich natürlich gefreut, dann meine alten Kumpels wieder zu treffen, Pepe, ja, mit dem ich ja heute noch so dicke Tinte bin. Mhm. Und war schon eine coole Geschichte, dann, wo man dann wieder her war.
Oskar Kosche, ja, noch ehemaliger Mitspieler zu heute, mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht, nach wie vor im ersten FC Union unterwegs. Dann ging es für dich wie weiter? Du bist dann zum BFC Dynamo.
Genau, dann war es ja so, dann sind wir ja in dem Jahr, wo ich zurückgekommen bin, dritte Liga, sind wir in die Insolvenz gegangen im Frühjahr. Mhm. Sind dann automatisch in die Oberliga abgestiegen, ja, und da habe ich dann noch 2 Jahre gespielt. Und der damalige Trainer Tretschok und Hodul, die dann kamen, haben sich dann für andere Stürmer entschieden. Ich glaube, es war Andi Fricke und Fröse. Die sind damals gekommen. Ja, und wie es damals abgelaufen ist, ist lange her, brauchen wir nicht drüber reden.
Nee, aber du sagst ja, das ist ja am Ende auch ein Leistungssport.
Und ganz genau, es war ja auch so, ich war ja auch schon in einem gewissen Alter, wo ich gesagt habe, so, man hat ja sowieso schon langsam drüber nachgedacht, was machst du jetzt nochmal und so weiter und so fort. Und dann kam es eben einfach so, wie es kommen sollte. Nach 30 Jahren Fußball war es ja dann. Ich habe 1976 beim BFC Dynamo angefangen, als kleiner Steppke in Berlin. So, und genau konnte ich dann, genau bei dem Verein, wo ich angefangen habe, konnte ich dann auch meine Karriere beenden nach 30 Jahren. Das passte. Mhm. Da habe ich dann einfach gesagt, komm, weil der BFC, das mache ich auch kein Geheimnis draus, auch so mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil es eben dort ich habe dort meine Kindheit verbracht. Ich war 4-mal in der Woche da zum Training. Ich war am Wochenende nur unterwegs. Also es war wie meine zweite Familie. Ne? Und das 9 Jahre lang. Und das vergisst man eben einfach nicht. Natürlich die ganzen Geschichten um den BFC herum. Ja, okay. Aber das war für mich überhaupt nicht wichtig in dem Sinne.
Und dann war die Fußballerkarriere erstmal auf dem Platz vorbei. Aber wie ging es dann für dich weiter?
Dann war es vorbei. Es war für mich auch klar, der BFC hatte damals auch noch gefragt, ob ich noch ein Jahr ranhängen will als Spieler. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann wurde ich gefragt, ob ich hier die Ü15 vom SV Babelsberg übernehme als Nachwuchstrainer. Und dachte mir, das ist ein cooler Einstieg. Hatte dann auch einen sehr, sehr guten Jahrgang, mit dem ich dann auch noch einige Jahre später in der A-Jugend dann guten Erfolg hatte. Sind aufgestiegen, damals in die Regionalliga, Pokalsieger, also wirklich alles gewonnen. Super Truppe, super Jungs und leider hat es keiner von denen geschafft nach oben. Aber das ist eine Generationssache, da hat es noch ein bisschen so der Biss gefehlt sozusagen. Ich gehe noch mal den einen Schritt noch drüber. Und dann war ich ein Jahr noch bei Hertha Zehlendorf. Ja, und das war's dann.
Mit der Region verbunden und heutzutage ja auch weiterhin hier in Potsdam tätig.
Ja, genau. Ja, Fußball, ohne Fußball geht ja nicht. Ne? Das ist ja klar. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin jetzt momentan sportlicher Leiter beim FSV Babelsberg 74, hier gleich um der Ecke. Kleiner Verein, Wird ein bisschen unterschätzt, wird ein bisschen belächelt, aber ich glaube, wir sind da jetzt gerade so auf dem Weg, da so ein bisschen wieder Schwung reinzukriegen.
Sind ja Liga-Konkurrent unserer zweiten Mannschaft, wenn mich nicht alles täuscht,
genau,
in der Landesliga. Wenn da die Mannschaften aufeinandertreffen, schlagen dann da zwei Herzen in der Brust oder ist dann da die ehemalige 0-3er-Liebe außen vor?
Na, sagen wir mal so. Also wir hatten ja das Spiel, wo wir dann den Freitag, haben wir auf dem Freitagabend gegen 0-3 gespielt. Und wenn 74 ein Tor, 74 hat gewonnen. Also ich sag so, ich habe nicht bei den Toren gejubelt. Das war eine Sache des Anstandes, weil ich einfach gesagt habe, nee, macht man nicht. Ne? Ich habe auch nie gejubelt, wenn 0-3 gegen BFC ein Tor geschossen hat. Oder wenn ich als Babelsberg-Spieler gegen BFC ein Tor geschossen habe. Was mir auch zwei, drei Mal geglückt ist, habe ich nicht gemacht. Da jubelt man nicht, das mache ich so. Ne? Bei allen anderen aus
sportlicher Fairness und Anstand heraus.
Aus Anstand,
nicht,
ja.
Weil du es nicht magst oder
nein,
nicht möchtest.
Genau, weil so. Es einfach, natürlich, ich habe 0-3 auch eine ganze Menge, was so meine persönliche Vita betrifft, zu verdanken, gar keine Frage. Und das sollte man dann auch ein bisschen in Ehren halten.
Okay. Und wenn du an die damalige Zeit denkst, du hast gerade von Pepe schon gesprochen. Martino Gatti hatten wir ja letzte Woche hier bei uns in unserem kleinen 03-Podcast-Studio. Der ist ja auch beim BFC beschäftigt mittlerweile. Mhm. Mit wem bist du in einer WhatsApp-Gruppe sozusagen?
Naja.
Mit wem hast du noch Kontakt, ja?
Naja, also Kontakt habe ich noch wirklich mit Pepe. Regelmäßig, also gerade wenn ich jetzt mal hier zum Spiel bin oder so, dann gehe ich mal telefonieren wir vorher ab und zu, trinke mal einen Kaffee mit ihm und so weiter und so fort. Also da ist noch der Kontakt da. Von ganz früher dann auch noch mit Heiko Banks habe ich auch noch ab und zu so Kontakt. Und ja, und dann trifft man eben halt den einen oder anderen. Mal aus beruflichen Gründen, mal aus sportlichen Gründen. Also hier zum Beispiel Dirk Heinrichs, der ein Co-Trainer bei Turbine Frauen ist. Mit Rudi, der Trainer ist
hast
und
du
so weiter.
Auch zusammengespielt, genau.
Genau, das sind ja und wohnen auch alle hier in Potsdam, von daher. Also ich sag mal so, die hier in Potsdam wohnen und mit denen ich damals zusammengespielt habe, mit denen habe ich auch noch Kontakt, ja.
Das heißt, du bist auch immer wieder mal im Stadion bei den Spielen mit dabei und verfolgst dementsprechend auch die Liga wahrscheinlich ziemlich genau.
Ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich die Zeit habe und ich nehme mir dann doch die Zeit und lege mir die Zeiten so, dass ich es hierher schaffe, bin ich schon bei den Heimspielen da, weil ich einfach sage, hier im Kali Fußball zu gucken, es gibt Schlimmeres auf dem Samstagnachmittag.
Und du als ehemaliger Stürmer, jetzt so eine One-Take-Frage mal, Natterman oder Fran?
Fran.
Ach, okay. gut, aber
ohne der Natter zu nahe zu treten,
nee, ohne zum Natterman, der auch glaube ich, sehr viele tolle Tore hier.
Ja, auf alle Fälle. Ja, gar keine Frage. Wegen Fragen, das ist jetzt wahrscheinlich auch, weil ich mit ihm freundschaftlich verbunden bin. Von daher, ich kann den Tom auch sehr, also ich mag ihn auch, wie er Fußball spielt und so. Und ich habe letzte Saison oder jetzt mitgelitten, wo er eben kein Ding gemacht hat, wo er dann die Karos aus dem Ball geschossen hat. Ja, da stehst du schon oben und sagst, Mann, Junge, hau ihn doch einfach ins Netz, einfach nur reinhauen und dann ist gut. Also, deshalb. Also ich finde sie beide cool.
Ja. Und aber wo wir gerade sozusagen auch bei der aktuellen Mannschaft sind, bei der aktuellen Liga, die Regionalliga Nordost mit ihren ganzen Vereinen ist ja immer wieder für eine Überraschung gut. Man zum einen und zum zweiten, man kennt sich auch so ein bisschen. Hm. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, der aktuelle Trainer des derzeitigen Tabellenführers war ja auch mal Trainer von dir.
Genau.
Also wenn du so an diese Regionalliga denkst, wir reden jetzt von ich habe gerade von Carsten Heine gesprochen, wenn du so an die aktuelle Regionalliga denkst, was fällt dir dazu ein oder welchen Eindruck hast du sozusagen hier, wenn wir über Regionalliga-Fußball in Nordost nachdenkst?
Also ich habe so ein bisschen Angst um den Fußball hier in der Region, speziell im Nordosten, weil es macht mich schon nachdenklich, wenn Mannschaften, ohne jetzt der VSG Altinicke zu nahe treten zu wollen, es macht mich schon nachdenklich, wenn solche Mannschaften die Tabellenführung innehaben. Und dann so Mannschaften wie 0-3, wie Energie Cottbus da eben hinten dran sind. Ja, da frage ich mich, was machen die anders als die anderen? Ja, und dann kann es nur eins geben. Und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, es ist das Geld. Punkt aus, Feierabend. Also ich kann mir, unbeschritten haben die auch eine gute Mannschaft. Und sie haben mit Carsten Heine einen Trainer, für mich, in meinen Augen, der beste Trainer, den ich hatte in meiner gesamten Karriere. Mhm. Bin mit ihm super klargekommen. Wir telefonieren noch ab und zu noch miteinander und so. Und ich finde ihn als Typ cool, aber ganz ehrlich, VSG Altdienicke. Da verbinde ich Berlin-Liga mit oder so, ohne den Jungs zu nahe zu treten. Und deshalb, da mache ich mir schon Gedanken, dass es, dass das auch das Gefälle so groß ist.
Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, was du da auch so anreißt. Also diese Beispiele, auf die du gerade hinweist, die haben wir ja auch im ganz großen Fußball mittlerweile. Also ich habe letztens, jetzt vielleicht ein kurzes Randthema, viele Leute denken sozusagen, die TSG Hoffenheim ist eine millionengroße Stadt im Herzen Deutschlands mittlerweile, weil es jede Woche in der Sportschau vorkommt und thematisiert wird, aber da ist natürlich ganz viel auch anderes irgendwie passiert nebenbei.
Ja, na klar.
Und darauf weist du wahrscheinlich gerade hin, dass
genau.
Ja, aber ansonsten, also du machst dir ein bisschen Sorgen, aber natürlich auch eine spannende Liga mit den Vereinen, die einfach da sind, glaube ich.
Ja, also es sind natürlich, so eine Vereine wie Chemie Leipzig, Lok Leipzig, ist natürlich schon cool, die Fußball spielen zu sehen und dann auch ihre Fans mitbringen und so. Sind wir doch mal ehrlich. Wenn es da mal ein bisschen brennt und man, das ist Fußball. Wo ich hier gespielt habe im Kali und die Hütte war voll, Freitagabend und du bist aus dem Tunnel gekommen und da drüben ging die Fackel an. Ich weiß, das darf man nicht sagen, aber es war einfach cool. Es war einfach eine geile Geschichte. Punkt. Das ist jetzt anders, wenn es jetzt verboten ist, ist es verboten. Damals war es nicht verboten oder es gab kein Verbot, so wie auch immer man das ausdrücken will. Aber auf die Liga zurückzukommen, ja, also sag mal so die ersten 8 Mannschaften, aber es gibt natürlich auch Mannschaften dabei, wo ich sage,
Genau. Und ganz konkret zu dem Thema Mannschaften, welchen Wunsch hast du für unseren Verein?
Na, erstmal wünsche ich mir, dass es überhaupt mal irgendwann wieder weitergeht. Und dass hier mal irgendwann wieder in welcher Art und Weise mal endlich wieder Fußball gespielt wird. Und dann hoffe ich natürlich für 03, dass sie kontinuierlich bleiben, dass sie keine verrückten Sachen machen, dass sie nicht jetzt sagen, wir müssen jetzt nur auf Teufel komm raus irgendwas machen. Das wird nicht funktionieren, nicht in der heutigen Zeit. Würde mich freuen, wenn sie noch mehr Hilfe annehmen würden, auch von außerhalb, von externen Leuten, um einfach auch mal ein Feedback zu bekommen und einfach mal neue Strukturen vielleicht oder gewisse Strukturen aufbrechen, weil die sollen ja manchmal, soll es ja auch nicht so schlimm sein, wenn man dann ein bisschen den Input bekommt.
Fällt dir das an der einen oder anderen Stelle auf, dass du denkst, da würde ein bisschen frisches Blut, neue Gedanken nochmal gut tun?
Ja, okay. Ja, habe ich so das Gefühl. Was mir natürlich total, weil ich total cool finde, gab zu meiner Zeit nicht die Geschichte hier. Das finde ich wirklich, das sind so Sachen, die gehören so einfach in die heutige Zeit. Ne? Social Media und so weiter und so fort, das gehört einfach dazu. Und ich glaube auch noch in anderen Teilen des Vereins, da könnte auch noch ein bisschen mehr frischer Wind rein.
Ja, der Verein ist ja auch mehr als nur Fußball sozusagen.
Ja, natürlich.
Wir haben ja auch noch andere tolle Abteilungen. Puh, ich glaube, wir haben erstmal viel von dir erfahren. Vielen Dank. Lass uns gleich nochmal auf dieses Besondere oder auf diese zwei besonderen Spiele zu sprechen kommen, auf diese DFB-Pokalsaison 99-2000. Wir werden kurz was trinken, holt euch auch was, wechselt den Platz, geht in die Sonne und dann bleibt dran, wenn wir gleich die zweite Halbzeit machen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, willkommen zurück. Schön, dass ihr uns treu geblieben seid. Und mit mir immer noch der ehemalige Spieler und auch Trainer bei uns im Verein. U15 hast du ja gesagt.
Genau.
Hendrik Lau. Und mein Kollege Clemens von 03 FM.
Grüße.
Wir reden heute über die DFB-Pokalsaison 99-2000. Das sind nämlich auch die Retro-Matches, die ihr morgen sehen werdet. Also freut euch da schon mal. Und wir haben Hendrik Lau zu Gast. Hendrik Lau war Torschütze in dem zweiten Spiel. Werden wir gleich erklären. In dem ersten Spiel, in der zweiten Runde. Warum es zweite Runde, erstes Spiel, werden wir erklären. Und vor allen Dingen haben wir mit Hendrik Lau jemanden, der in der Saison 98-99 den ersten Landespokalsieg für den FC Babelsberg mitgefeiert und mitgeholt hat. Wir sind in der Saison 98-99, Regionalliga Nordost damals noch. Und die Regionalliga-Saison 98-99 war jetzt nicht so erfolgreich.
Hm.
Wir haben die auf Platz 15 abgeschlossen.
Genau.
Und der spätere Finalgegner im Landespokal, EFC Stahl, also Eisenhütter, wie spricht man richtig aus?
Eisenhütten steht da SV, FC oder Stahl FC. Die früher hießen sie Stahl Eisenhüttenstadt.
Genau, die waren sogar noch weiter unten in der Regionalliga-Saison 98-99 und mussten dann auch absteigen. Aber ihr habt euch im Landespokalfinale dann getroffen.
Ganz genau. Wir haben in Schöneiche gespielt, auf einem wunderschönen Sportplatz, so will ich es mal bezeichnen. Also würde heute gar nicht mehr funktionieren, dass man so ein Spiel mit diesen beiden Mannschaften auf so einem Sportplatz ausübt oder austrägt. Wir haben 5-2, glaube ich, gewonnen.
Genau.
War für den Verein war das mal eine Riesengeschichte. Ich wusste das selber nicht. Ich habe es dann auch erst im Nachhinein erfahren, dass es das erste Mal war, dass das 0-3 den Landespokal gewonnen hat. Und wir hatten uns ja im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten. Ich kann mich an diesen Tag nicht mehr so richtig dran erinnern. Weil es war die geilste Rückfahrt, die ich in meinem Leben gemacht habe. Von Schöneiche, wer es weiß, liegt östlich von Berlin, so Richtung polnische Grenze. Und
war das
da fährt man mit dem Bus nicht länger als, naja, ich sag mal Stunde 15, Stunde 20. Ich glaube, wir waren 3 oder 4 Stunden unterwegs. Das war unglaublich, weil hinter jede Raststätte, jeder Parkplatz musste angefahren werden, weil ja mittlerweile das in Unmengen getrunkene Bier ja auch irgendwann wieder raus wollte und die Siegerzigarre musste ja auch noch geraucht werden und das war immer sehr lustig. Unser Trainer Heine war ja so ein Fanatiker und Gesundheitsfanatiker und so und der wusste nun ganz genau. Ja, und dann sind wir mal hinter den Bus gegangen und da kam eine, wie beim Olsenbande-Film, wo sie dann immer hinterm Auto stehen und dann so die Qualmwolke hoch und er stand immer da vorne und Männer, wir müssen weiter. Oh, alle wieder reingepurzelt in den Bus. 3 Kisten Bier später, mussten wir wieder anhalten und sind dann noch abends feiern gegangen ohne Ende. Also es war eine coole Geschichte. Ja.
Wo feiert man? Wo hat man gefeiert?
Boah, ich glaube, wir haben damals gefeiert im Alex. Das hatte Heiko, hatte das damals noch aus dem Bus heraus, hat er noch organisiert, horcht mal zu, wir kommen da vorbei und ich würde sagen, es war im Alex in der Wilhelmgalerie. Da haben wir dann auch so mit auf dem Tresen tanzen und tralala und also das komplette Programm, das war schon eine coole Geschichte.
Wie uns jemand, also den Aufstieg hat man wohl im Klärchens gefeiert, habe ich gehört.
Das kann sein, ja. Da war ja nie bei, genau. Leider.
Aber Pokalsiege dann im Alex. Okay. So, und dann war es vollbracht. Damit war klar, Pokalsieg, wir spielen nächstes Jahr dann auch im DFB-Pokal.
Ja, DFB-Pokal ist richtig. Aber nach dem Herrn Kirschen, der uns auf der Pressekonferenz nach diesem Spiel, diesem Pokalendspiel gratuliert hat, hatte er uns nämlich gratuliert zum Gewinn des FDGB-Pokals. War eine sehr lustige Geschichte. Die Lache hatte der gute Mann auf seiner Seite. Und ja, wir hatten uns dann qualifiziert. Das erste Mal 0-3 im DFB-Pokal, ja.
Du gehörst ja also, da müsste ich mal meinen Kollegen Clemens fragen, ob es hier in der Geschäftsstelle irgendwo noch so ein Bild gibt, was irgendwo hängt von der ersten Landespokalsiegermannschaft oder ja, ob es da noch irgendwelche Zeugnisse gibt von dieser Zeit.
Wird es mit Sicherheit auch ein Bild von geben, was es auf alle Fälle gibt, ist ein Trikot. Das hängt im Flur. Wer möchte, kann gerne mal vorbeischauen kommen. Wenn es wieder erlaubt ist.
Das stimmt. Ja, und man hat sich gefreut. Ihr wart heiß wie Frittenfett und wolltet wahrscheinlich den großen FC Bayern ziehen? Oder wie? War klar, okay, DFB-Pokal, jetzt wird gespielt. Hat man sich einen Gegner gewünscht erstmal?
Also, man hatte ja verfolgt, was in den letzten Jahren so möglich ist, wenn man da so die ganzen Pokalüberraschungen gelesen hat und so. Und ja, ehrlich, also wo wir dann die Auslosung, und ich wollte einen großen, einen richtigen Kracher, weiß ich, Bayern, Dortmund, die waren dann gerade so in der in einer Krise, aber was Großes, wo Leute sagen, yeah.
Und Bremen damals noch?
Oder ja, zum Beispiel, alles sowas. Wäre alles besser gewesen als Unterhaching.
Ja.
Weil
jetzt, Clemens, mal eine Frage für dich. Du bist ja hier auch 03 Podcast Experte. Wir sind nämlich auch in der Recherche an den Punkt gekommen, dass wir nicht mehr weiter wussten. Wir haben festgestellt, erste Runde DFB-Pokal gab es ein Freilos für den SV Babelsberg. Ich kann mir vorstellen, dass es halt mit dem Gewinn des Landespokals zusammenhing und dass die anderen Mannschaften, die in der ersten Runde gespielt haben, es gab bloß 10 Spiele oder so in der ersten Runde, das ist ganz verrückt, dass die sich über einen anderen Weg qualifiziert haben und dass die Landespokalsieger, auch alle anderen Landespokale, die es ja in Deutschland gab, dann erst in der zweiten Runde reingekommen sind. Kannst du mir das erklären, wie das in der ersten Runde mit dem Freilos war?
Keine Ahnung, ich kann es mir auch nur so erklären, ähnlich wie du das gerade versucht hast, dass es damals eben noch andere Regularien auf dem Weg in den DFB-Pokal gab. Heutzutage ist es ja auch so, dass die 4 Bestplatzierten aus der dritten Liga noch mit reinrutschen und dann im Amateurtopf, wenn mich nicht alles täuscht, in der ersten Runde mitspielen. Also ich kann es mir nur so erklären, dass damals eben die Anzahl der Mannschaften noch nicht so groß war, als dass man schon eine große erste Runde hätte spielen können und dann dementsprechend für die erste Runde nur die 10 Partien gezogen hat.
Dann sind da 5, ich weiß auch nicht, ob es 10 war, wir könnten jetzt nochmal nachzählen, und dann sind da einige nächste Gegner sozusagen erspielt worden, dann ging es mit der zweiten Runde richtig los. In der zweiten Runde dann sind auch die ganzen großen Vereine und die ganzen großen Mannschaften mit eingestiegen. Du hast es ja schon gesagt, am liebsten hättest du Bayern, Bremen oder vielleicht auch den BVB gezogen. Und dann wurde es, Unterhaching.
Ja. Ihr werdet das dann, wenn ihr euch den Retro-Spieltag anschaut, auch morgen in der Anmoderation sehen. Da wird das auch nochmal genau so thematisiert, dass man sich in Babelsberg eigentlich wirklich einen großen Gegner gewünscht hatte, dass es dann aber leider nur Unterhaching wurde. Die sind ja in der Saison aufgestiegen in die erste Fußball-Bundesliga, haben dann letztendlich die Klasse auch gehalten. Aber wie wir gerade schon angesprochen hatten, die große Freude war es dann wohl eher nicht.
Ja, also ohne jetzt, man will ja nun auch den Unterhachingern nicht auf den Schlips treten, um Himmels Willen. Also die waren aufgestiegen in die erste Bundesliga. Ne? Sollte man jetzt auch nicht mal unter den Teppich kehren. Und das ist schon eine coole Geschichte, wenn du gegen den Bundesligisten spielst. Aber dass es dann ausgerechnet Unterhaching ist, ja, das ist natürlich dann so. Und dann war es natürlich, da dachtest du dir, scheiße, jetzt spielst du gegen Bundesligisten, hast aber trotzdem nicht die Hütte krachen voll und trotzdem fliegst du raus und ist doch doof, das ist doch kacke. Dann lieber, sag mal, 5-0 vor 10.000 Leuten gegen Bayern rausfliegen oder so. Das hätte uns wahrscheinlich niemanden gestört, ne? Aber Unterhaching, boah, nee. Guckst du rein, dann guckst du in der Bundesliga, dann guckst du dir die Spieler von denen an, dann denkst du dir, ach du Heilige Kanonenrohr, da kommt ein Ishaschwili, ein Kobiaschwili, kommt der. Da dachte ich mir, die spielen uns doch dermaßen schwindig und eine Wendeltreppe an Fuß. Das war ja auch phasenweise so. Dann in der zweiten Runde, in der dritten Runde gegen Freiburg, aber auch in der ersten Runde, die hatten ja auch immer den Kügel, glaube ich, hat er noch gespielt. Und ich dachte mir, herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann war es natürlich am Ende des Tages natürlich gut für uns ausgegangen.
Aber es hat keinen so richtig gut erwischt. Also wir haben gerade geguckt, TB musste gegen Uerdingen ran,
ja.
Und Energie Cottbus gegen den FC Gütersloh.
BFC spielte gegen Arminia Bielefeld. Ja. Bielefeld gibt's doch nicht, oder? War das nicht so?
Genau, BFC hatte einen Geistergegner sozusagen.
Genau.
Also die ganz Großen hatte keiner gezogen hier sozusagen aus
der Region. Wenn man sieht hier zum Beispiel Werder Bremen 2, spielt gegen Fortuna Köln.
Ja, wir haben hier gerade
den
DFB-Pokal 99-2000 hier nochmal vor uns. So, aber es ist das Geschehen, was man sich kaum vorstellen kann. Und zwar, wir haben die zweite Runde erfolgreich bestanden.
Genau, das war schon...
Henne Lau.
Ja, es war natürlich, das muss ich jetzt sagen, es war natürlich ein Sieg der gesamten Mannschaft. Aber das war schon ein geiles, wir hatten zum Anfang ein bisschen Manschetten und da hat uns dann Oskar auch gut im Spiel gehalten und hat da wirklich noch 2-3 Dinger wirklich klasse gehalten. Dann hat, komme nicht mehr auf den Namen von dem Stürmer, Ragli, ne? Ragli und Seitz, die haben ja
der hätte ein paar machen können.
Die haben ja die Karos aus dem Ball geschossen, die haben ja aus 3 Meter kein Möbelwagen getroffen, das war ja unglaublich. Und wie gesagt, dann Oskar hat uns dann im Spiel gehalten und so weiter und so fort. Ja, und dann hast du natürlich auch dieses Quäntchen, den einen Moment, viele Chancen hatten wir ja, glaube ich, auch gar nicht. Und dann hast du diesen einen Moment und den musst du dann nutzen. Und dann fällt er mir natürlich genauso vor den Fuß, wird weiter Ball von Alme, Schala legt ihn ab, ich drehe mich kurz und jag ihm das Ding unten links rein. Wo ich dann sage, ja, das war natürlich eine klasse Geschichte dann am Ende des Tages.
Mhm. Wer hat damals gespielt? Wer war in unserer Startelf? Wir gucken gerade mal. Oskar Koscher?
Ich habe vorhin auch nochmal geguckt. Und das war schon eine geile Band, muss man wirklich mal so sagen. Also auch die Typen an sich, wenn man die jetzt so heute wieder trifft, wie gesagt, Merse treffe ich auch ab und zu mal, Pepe sowieso. Stefan Schmidt war für mich einer der gnadenloste Verteidiger, den ich kenne. Der hat selbst im Training hat der alles umgetreten. Also da bist du mit blauen Flecken nach Hause gegangen. Alme wolltest du auch immer nur bei dir in der Mannschaft haben, weil der genauso. Und dann hast du zwei so eine überragenden Techniker wie Guido Block und Davor Gnedaric. Ja, und dann Roman Müller, ich weiß nicht, wer sich noch an den erinnern kann. Das war eine Maschine. Der ist abgegangen, das war unglaublich. Ja, und dann vorne mit Schala, na, das war natürlich Glücksgriff schlechthin vor der Saison.
Ja, Publikumsliebling und kleiner Held auch hier, glaube ich, in Babelsberg mittlerweile, Schala Skiewicz.
Ja, Schala, super Typ, super Mensch. Nie schlechte Laune gehabt, immer korrekt gewesen. Cooler Typ.
Wie lief denn trotz allem die Vorbereitung auf den Gegner?
Normal, würde ich jetzt mal sagen. Also es war jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie stundenlang irgendwelche Videos angeguckt haben oder das war entspannt. Ich glaube, das hat der Trainer damals, Carsten Heine, hat es auch recht gut gemacht. Der hat uns so ein bisschen den Druck auch rausgenommen, hat auch keine große Hektik aufkommen lassen. Wir haben alles genauso gemacht wie auch bei den Punktspielen. Also es war jetzt nichts Besonderes, ja, dass er jetzt irgendwas Besonderes gemacht hat.
Nach dem Sieg dann gegen Unterhaching, der mit Sicherheit auch, wenn man ja vorher immer auf die Überraschung hofft, dann letztendlich wahrscheinlich doch auch für euch selbst eine große Überraschung war. Wie lief es dann in der Kabine ab?
Boah, das war ja erstmal der Medienrummel. Das kannte man ja hier aus Babelsberg nicht, ne? Diese Medienpräsenz und so. Und natürlich für mich war es dann natürlich auch so, bis ich dann irgendwann mal in die Kabine gekommen bin, da musste ich ja an, weiß ich nicht, 5 Mikrofonen vorbei, weil das war für mich eine völlig neue Welt. Und dann waren wir ja noch auslaufen und ich erzähle mal sehr gerne die Geschichte. Und dann haben wir, glaube ich, Mittwoch haben wir wieder gespielt gegen VfB Leipzig, weil wir hatten ja Pokal, das haben sie dann verlegt auf Mittwoch. Und dann haben wir Mittwoch, glaube ich, gegen VfB Leipzig gespielt, kann das sein? Ich glaube, den Tag, das war danach das Spiel.
Ja.
Dann sind wir ausgelaufen und dann sagte Carsten Heine zu mir, also ich bin mit Pepe so getrabt.
Ja, das war dann der erste Spieltag.
Der erste Spieltag wäre an dem Pokal auf Wochenende gewesen. Das haben sie für uns verlegt.
Aha.
Die anderen Mannschaften hat alle gespielt. So. Und,
ja,
Mittwoch war das Spiel. Und VfB Leipzig hat ja damals auch eine super Truppe gehabt. Und ich laufe mit Pepe aus und dann kommt Trainer Carsten Heine kommt an und sagt, Jungs, aber ganz ehrlich, heute kein Bier. Mit Pepe so weitergetrockt, gucken so zurück, Trainer, Sie können sich doch auf uns verlassen. Und er, na, das erzählen mir gerade die beiden Richtigen. Also, das war cool. Ja, das war eine Riesengeschichte. Der Medienrummel auch danach, das war Wahnsinn. Ja. Also, am nächsten Tag war ich mit meiner Familie in Berlin. Da hat dann permanent das Telefon geklingelt. Ja. Dann wurde ich abends noch zum RBB eingeladen, da, in die Sonntagabendshow, Sendung.
ORB damals, ne?
Oder ORB, ja. Das war Wahnsinn, ja. Ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist, ja. Da haben auch, was da für Zeitungen angerufen haben, die Welt und weiß ich was. Ich dachte mir, hallo, was ist denn nun los? Aber war schon eine coole Geschichte.
Ja, wir sind wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter in der Geschichte dieser Saison. Und zwar hatte man sich für die Saison 99-2000 viel vorgenommen. Es war die Saison, die dann dazu führen sollte, dass eine eingleisige dritte Liga initiiert wurde. Es war also das Saisonziel, mindestens Platz 6 zu erreichen mit dem Trainer Carsten Heine,
genau,
um dann in diese eingleisige neue dritte Liga zu kommen. Und das hat man dann gemerkt, wurde zwischendurch ziemlich schwierig, sage ich mal, ging die Puste aus. Du hast es ja auch in der ersten Hälfte unseres Podcasts schon angesprochen. Du bist ja auch nicht mit allem so einverstanden gewesen, wie dann vielleicht gehandelt wurde. Aber auf jeden Fall hat man dann sich entschlossen, Carsten Heine zu beurlauben. Und Hermann Andreev kam. Und mit Hermann Andreev ging es dann in die zweite Runde gegen Unterhaching.
Genau.
Gegen Unterhaching nicht. Gegen Freiburg. Gegen den SC Freiburg, genau. Was gibt denn so ein neuer Trainer so mit irgendwie? Zweites Spiel damals von Hermann Andreev gewesen. Was hat er schon Akzente gesetzt? Oder?
Naja, das Kuriose war ja, ich habe ja mit Hermann auch noch zusammengespielt in der Saison davor, 97, 98 und 98, 99 habe ich auch noch mit ihm zusammengespielt, bis er sich dann eben so schwer verletzt hatte, dass er eben nicht mehr spielen konnte. Und wir waren ja auf dem Feld, wir waren Kumpels, also das brauchte keine großen Worte. Die Entlassung von Heine, vom Trainer, war in der Mannschaft. Ja, das konnte nie einer nachvollziehen. Ja, wir waren dann, also nach dem 11. Spieltag oder nach dem 8. Spieltag standen wir auf Platz 11 mit 3 Punkten Rückstand auf dem 6. irgendwie so. Also das war völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja. Das war für uns nicht nachzuvollziehen, warum jetzt der Trainer gehen musste. War dann halt so, weil ich glaube, da gab es ein bisschen ein paar Probleme zwischen Führung und dem Trainerteam. Gut, okay. Dann wurde der Trainer gewechselt. Es kam dann Hermann. Es hat sich jetzt aber nicht großartig was geändert, in dem Sinne, dass jetzt irgendwie neue Strukturen oder was Verrücktes Neues gemacht wurde. Eigentlich hat Hermann eigentlich nur das weitergemacht, was Carsten Heine und Bumi Vogel damals hervorragend aufgebaut hatten.
Dann kam es wieder mal zur Auslosung. Zweite Chance quasi auf einen großen Gegner.
Ja.
Hat man wieder mal gehofft?
Ja. Ja, das kann mich sogar noch erinnern. Ich glaube, das haben wir hier sogar hier im VIP-Raum geguckt, diese Auslosung damals. Das war irgendwie auf dem Samstag bei der Sportschau oder irgendwie so. Und wir haben es nach dem Spiel, glaube ich, haben es hier geguckt. Und Freiburg. Und da kam dann die Geschichte mit den Willis. Also du hattest, erste Runde hattest du Unterhaching, sagst ja, okay, zweimal kannst du nicht Pech haben. Jetzt muss ein Großer kommen. Jetzt kommt auch was, hundertprozentig, ein Bundesligist. Freiburg.
Und also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Hennelau, während er das erzählt, zuckt er hier, fällt in sich zusammen und ist immer noch ein bisschen enttäuscht wahrscheinlich über diesen Moment.
Oder ja, über dieses Ergebnis. Weil, also Freiburg war ja nun, das ist ja, Unterhaching war ja schon okay, aber da haben wir gewonnen. Aber bei Freiburg, da warst du dir eigentlich schon zu 99% sicher, gegen die dir wirklich, die alle, da waren welche bei, die waren handbreit größer als ein Campingbeutel, die Ijas, Willis und wie sie alle hießen, da wirst du verrückt, da war mir schon schwindelig, ja, also und gegen so eine fußballisch starke Mannschaft, dann mit dem Trainer Volker Finke, der ja da auch eine coole Nummer gemacht hat da in Freiburg, also ja.
War ja durchaus auch eine der top gesetzten Mannschaften zumindest in der Zeit. Ich glaube, als Tabellenvierter damals ins Kali gekommen,
genau. Die
Mannschaft von Volker Finke. Vielleicht auch nochmal kurz auf den Gegner schauen, da wiederholt sich ja Geschichte auch so ein bisschen. Christian Streich, ähnlich wie Volker Finke, ja jetzt auch schon ewig in Freiburg an der Seitenlinie. Und wie du es gerade schon angesprochen hattest, mit den vielen Willis, beispielsweise Levan Kobiaschwili, die man ja dann auch noch später hier bei unseren Berliner Nachbarn gesehen hat, war schon eine sehr starke Mannschaft.
Ja, ja, auf alle Fälle. Also da waren schon wirklich, wirklich gute Jungs dabei und da hast du dann schon gemerkt, also dass die Bundesliga spielt und wir nur dritte Liga. Also das hast du dann schon an ihrer Körpersprache, im ganzen Auftreten und so weiter, hast du das schon gemerkt. Das war schon eine Klasse, muss man wirklich sagen.
Trotzdem 1-0 in Führung gegangen.
Ja.
Elfmeter, Alme.
Genau.
Wie hoch war dann die Hoffnung oder wie groß war die Hoffnung auf die nächste Sensation?
Naja, also im Spiel kann ich dir das gar nicht mehr genau sagen, aber auf alle Fälle, natürlich ist es immer besser, wenn du gegen so einen Gegner in Führung gehst oder so lange so möglich die Null hältst, weil wäre ein Schlimmeres gewesen, als wenn du da nach 30 Minuten 3-0 hinten liegst, ne? Dann hättest du dich noch 60 Minuten gequält. Und so konntest du das Spiel relativ lange offen halten. Und wir haben es ja sogar geschafft, dann noch bis in die Verlängerung zu kommen.
Ja, man konnte es wirklich offen halten. Also Alma hat den Elfmeter 5 Minuten vor Ende der Halbzeit reingehauen.
Links unten reingeschmettert das Ding.
Hm. Und dann einer der Willis.
Einer mal der Willis, ja.
Direkt nach wieder an 5 Iasch Willi war es in der 49. Minute dann mit dem Ausgleich. Und war dann schon auch spielbestimmt Freiburg. Man kann jetzt nicht sagen, dass die dass ihr sie an die Wand gespielt hättet oder die waren
nicht froh, ganz,
dass abgepfiffen wurde. Aber ihr habt sie dann zumindest bis in die Verlängerung gezwungen, weil sie haben den Ball nicht reinbekommen das zweite Mal.
Genau.
Was ist dir denn aus dem Spiel so besonders in Erinnerung geblieben? Hast du irgendeine Anekdote, wo du sagst, die möchtest du unbedingt mal teilen?
Ja, also nee, eigentlich nicht, aber ich fand dieses Spiel einfach extrem anstrengend. Also extrem anstrengend, nicht nur vom Körperlichen her, sondern auch vom Kopf her, weil man war so hochgradig konzentriert, gerade bei dieser Qualität des Gegners. Du musstest dich wirklich konzentrieren, und das war so das eine, du warst fertig auf der Reifen und dann musstest du dich vom Kopf her noch so immer noch mit der, also wirklich, es war sehr anstrengend. Ja. Das habe ich so für mich noch so als Gefühl, was ich noch habe. Ich fand dieses Spiel absolut, ich war auch danach zwei, drei Tage richtig fertig. Also körperlich und auch vom Kopf her.
Das
war komisch. Habe ich sonst nie wieder gehabt.
Das Ligaspiel danach war dann gegen die Amateure aus Charlottenburg. Und das habt ihr ja gewonnen, relativ souverän. Da hast du auch gleich ein Tor gemacht. Weiß ich nicht, ob dir das noch in Erinnerung ist. Nee. 4-0 gewonnen.
Ich habe euch gesagt, ein paar Tage später, ich war noch nicht wieder Herr meiner Sinne.
Ja, ja. Aber wie gesagt, ich habe es ja selber nie über die Freizeitliga hinaus geschafft beim Fußball, aber ob du 90 oder ob du 120 Minuten marschierst, das merkt der Körper schon, ja? Das ist
ein Unterschied für einen Fußballer. Naja, du merkst es dann schon. Du merkst es dann, wenn du hinten liegst. Dann merkst du es. Dann wird es schwer. Aber sag ich mal so, solange du das 1-1 oder das Unentschieden steht oder du vielleicht führst dann auch in der Fall, dann merkst du das nicht. Ja, das merkst du dann wirklich aber erst 1, 2, 3 Tage später. Aber jetzt in dem Moment merkst du es nicht.
Und dann ist dieses Spiel leider verloren gegangen in der Nachspielzeit. Neben Iasch-Willi auch Weißhaupt, Kobi Iasch-Willi und dann zweites Mal Weißhaupt erfolgreich für den SV Babelsberg. Schieber und
Gnaric.
Ja.
Davor
Gnaric. Und ich sehe gerade hier in meiner Info, der Kicker hat damals Henne Lau mit einer 4,0 bewertet.
Ja, ist eine Frechheit.
Und auch eine gelbe Karte.
Weil ja, die war unberechtigt. Wie immer.
Wen hast du denn da?
Das war bestimmt. Ja. War eine Schwalbe vom Gegner. War bestimmt eine Schwalbe von Kobi Iasch-Willi. Gehe ich mal von aus.
Gut, das werden wir. Vielleicht können wir es dann morgen nachprüfen, wenn wir die Bilder sehen, auf jeden Fall. Es hat dann also mit dem nächsten Überraschungscoup nicht geglückt. Babelsberg ist an der Stelle ausgeschieden, konnte dann aber in der Liga auf jeden Fall noch ordentlich Boden gut machen.
Genau.
Du hast es ja angesprochen nach dem 4-1, was gegen Union Berlin gesetzt hat. Carsten Heine wurde dann beurlaubt, hat man sich vom 11. Platz wieder hochgearbeitet bis auf den 5. und ist dann schließlich auch aufgestiegen am Ende der Saison.
Genau, wir sind unter die ersten 6 gekommen, was dann natürlich auch sehr wichtig war für den Verein. Ich glaube, das war so der Startschuss zu einer besseren Zeit bei 03.
Eine letzte Frage noch, die wir jedem stellen, der hier bei uns zu Gast ist. Gibt's denn, welche Trikots hängen denn an deiner Trikot-Wall? Du hast ja bestimmt nach den Spielen auch immer Trikots von deinen Mitspielern von den gegnerischen Spielern geben lassen.
Nee,
und aus diesen Spielen auch zum Beispiel?
Nee, habe ich nicht. Nee. Das war damals noch nicht so. Also so mit Trikottausch und so, das war nicht. Ich hab einige Trikots, aber das sind dann immer meine, die ich so in bestimmten Spielen anhatte. Ein Trikot, und zwar das Tor-Trikot von Unterhaching. Das wurde versteigert damals. Wann war es? 2008? Nee, wo war das hier, wo die große Sammelaktion war? Wo war
ja, das
um
war
die Drittliga-Lizenz?
Das waren die 8 Tage im Mai.
Die 8 Tage im Mai. Da hat mein lieber Freund Öse hat mein Trikot ersteigert für weiß ich nicht mehr was. Der soll zufrieden sein, ja, sage ich ihm auch so, der kann immer noch zufrieden sein, dass er nur so und so viel bezahlt, normal hätte er das Dreifache zahlen müssen, aber ich weiß, dass das Trikot in guten Händen ist bei Öse und wir kennen uns schon lange und mit Henna ja auch, also bin mit den beiden ganz gut zusammen und Nee, ansonsten habe ich so alles Trikots, die mein letztes Trikot, was ich in meinem letzten Spiel an hatte und so weiter und so fort, ja, die habe ich da. Aber jetzt, dass ich jetzt von bestimmten Spielern welche habe, leider nicht. Dafür hatte ich nicht so die richtigen Gegner.
Also, dann wollen wir das hierbei auch belassen. Wir fordern Öse nochmal auf, uns ein Foto zu schicken, wie er in dem Trikot von Henne Lau
anziehen oben haben.
Genau, wie er da sozusagen im Trikot von Henne Lau steht. Ansonsten wollen wir uns ganz wichtig bei dir bedanken.
Ich bedanke mich
bei
euch.
Wir hoffen, dass du gesund bleibst. Wir hoffen das Beste für den SV Babelsberg in den nächsten Wochen und auch, darf ich das so sagen, für den FSV Babelsberg dann an der Stelle für dich
das
und deine
ganz nett,
Arbeit
ja.
dort. Und ihr seid eingeladen, euch zu melden. Schreibt uns gerne Nachrichten, schickt uns Bilder, schickt uns Wünsche. Wen wollt ihr gerne mal hier bei uns im Podcast-Studio haben? Welches Spiel von damals wollt ihr in den Retro-Matches mal sehen? Und dann versuchen wir das vielleicht auch möglich zu machen. Versuchen wir das möglich zu machen. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, außer dass wir uns von euch verabschieden. Abonniert uns, hört nächste Woche wieder rein. Genießt die Sonne und bleibt gesund. Alles Gute.
Ich sage tschüss. Bleibt alle schön gesund da draußen und bis die Tage.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de. Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.